Willkommen im Waschsalon, Folge 103. Ja, was soll ich sagen? Es hätte heute nicht viel gefehlt. Und der Waschsalon hätte sich verschoben oder gar ausfallen müssen. Meine morgendliche Runde führt mich unter anderem über zwei Zebrastreifen. Beide liegen in der 30er-Zone. Einer sogar unmittelbar vor der Grundschule. Da mein Vertrauen in die Übersicht so mancher Autofahrer, sagen wir mal, begrenzt ist, bleibe ich, wie noch selbst als Grundschüler gelernt, am Straßenrand stehen und latsche nicht einfach auf den Zebrastreifen los. Nur die Hand, die halte ich nicht mehr so raus wie früher. Das hat heute Morgen aber gleich zwei Damen unabhängig voneinander überhaupt nicht interessiert. Die eine ist weitergefahren, obwohl ich schon auf dem Zebrastreifen vor der Schule gestanden habe. Und die andere, 200 Meter weiter, die musste volles Programm in die Eisen gehen. Und dann gucken die mich auch noch an und äußern ihren Unmut. Also, warum ich mich denn bitte nicht untertänigst bedankt habe, dass die angehalten haben. Da muss sich wohl was in der Straßenverkehrsordnung geändert haben. Mein Fehler. Natürlich. So, mittlerweile dürfte auch der Letzte aus München zurückgekehrt sein. Ähnlich wie ich in der letzten Folge haben sich einige zu dem Event geräuspert, die auch nicht vor Ort waren. Da sind dann mitunter sehr interessante Statements dabei und die versammelte Sofa-Schwarmintelligenz hat auch schon mal Ausreißer nach unten. Jetzt bitte anschnellen, zurücklehnen, es folgt ein Rant. Da schreibt einer todesmutig bei Twitter, die Bugs hätten sich nicht über das Schlittschuhlaufen auf dem feucht durchgewischten Münchner Rasen beschwert. Moment, ich ergänze, heul nicht rum, stand da. Ich fühlte mich genötigt zu antworten. Da wusste ich ja noch nicht, auf was und auf wen ich mich da einlasse. Ich habe geschrieben, das hat nichts mit Rumheulen zu tun. Verletzungsgefahr, damit verbunden mögliches Karriereende und ein zurzeit großes Thema in der NFL. Grass versus Turf. War natürlich mein Fehler. Fakten und geringstmögliches Basiswissen um den Sport. Damit freie Fahrt mit Marzipan, alles andere belastet nur. Also die Antwort kam auch prompt. Wir haben in Deutschland oft schlechteren Rasen gespielt als München. Du warst selbst ein Sealord und kennst den Acker da. Wir hatten kein Team, das uns beim Equipment hilft und hatten die richtigen Cleats. Für mich ein Fehler des Equipment-Teams. Oha. Nun wusste ich immerhin, ungefähr, mit wem ich mich da unterhielt. Der Kamerad hat mal bei den Flensburg Sealords gespielt. Aber nach mir und nach meiner Hall of Fame-verdächtigen Zeit in den späten 80ern. Als der junge Padawan den Helm aufgesetzt hat, war ich mit dem aktiven Football, glaube ich, schon wieder fertig. Also unmittelbar nachdem ich Besuch von David Baker, früher Präsident und CEO der Pro Hall of Fame in Canton, Ohio, bekommen hatte. Nein, natürlich nicht. Baker macht das, diesen Knock on the Door, mit dem er die aktuellen Inductees informiert, erst seit 216. Ich habe damals noch klassische Schneckenpost aus Ohio bekommen. Zurück zum Thema. In Deutschland gespielt. Mhm. Die Sealords haben nie höher als Regionalliga, also dritte Liga, gespielt. Das war zu meinen Zeiten, was auch daran lag, dass es im Norden einfach nicht genug andere Ligen gab. Es ist ja, wie es ist. Ohne das jetzt genau recherchiert zu haben, meint der Jungspund also die vierte oder fünfte Liga mit in Deutschland. Und wie gesagt, ich selbst war ja schon ein großartiges Hindernis auf dem Platz. Deshalb käme ich auch nie auf die Idee, mich mit aktuellen Leuten wie DK Metcalf, Wide Receiver Seahawks, zu vergleichen. Der ist 1,93 groß, 107 Kilo schwer, aber hart, nicht so angefressen wie ich. Der hat im 100-Meter-Sprint zwar nicht die olympischen Ausscheidungsrennen der US-Leichtathletik erreichen können, aber 10,37 Sekunden finde ich jetzt doch schon ganz schön flott bei Größe und Gewicht. Ich selbst bin zu meinen Leichtathletikzeiten und vor 30 Jahren und mindestens genauso viel Kilo nicht unter 11 Sekunden gekommen. Mittlerweile reicht für meine 40-Jahr-Zeitmessung eine Sanduhr und zwar eine große. Also kurz gesagt, nur Pflaumen vergleichen Äpfel mit Birnen. Aber nun fühlte ich mich in meiner Eigenschaft als Jogwasher, als Equipmentmanager herausgefordert und konnte die Finger nicht stillhalten. Meine Antwort, dass ich ihm mit meiner über 20-jährigen Erfahrung in dem Bereich versichern könne, dass er damit komplett daneben liegt, fiel auf wenig fruchtbaren Boden. Auch meine Frage, was die denn hätten machen sollen, 25-Inch-Stollen aufziehen, wurde so gar nicht verstanden. 25 Inch, kurze Rechenhilfe, sind 63 Zentimeter. Die spielen ja nicht in High Heels. Das haben selbst die Försterbrüder nicht unter ihren Schlappen gehabt. Hier, Stuttgart und so, ne?
Ich habe damals auch keine 25 Zentimeter Stollen und bin trotzdem nicht gerutscht. Und das mit 50 D-Mark Profilschuhen. Du willst mir sagen, die NFL kann sich das nicht leisten?
Wusa. D-Mark, Profilschuhe, die NFL. Oha, mein Gegenüber habe ich grandios unterschätzt. Der Kamerad ist richtig vom Fach. Die NFL stellt also das Equipment für jeden Spieler. Ich bitte um harte und gerechte Strafe. Mein Fehler. Nachdem ich also einen Sack Kreide gefressen hatte, antwortete, ich will dir gar nichts erklären. Vielmehr würde ich gerne dazulernen und wissen, was du aufgrund deiner umfangreichen Erfahrung in dem Bereich in dieser Situation getan hättest. Ja, euer Ehren, schuldig im Sinne der Anklage. Wenn man mich reizt, kann ich ganz schnell zum, ich hoffe, subtilen Arschloch werden. Aber mein Sparringspartner nahm meine Vorlage in vollen Lauf auf und erwiderte, es gibt kein falsches Wetter oder Gelände, nur falsche Klamotten.
Eckart, der Doc hat gesagt, ich soll nicht so schwer schlagen. Da stellt er mir jetzt das prall gefüllte Phrasenschwein hin und ich muss stehen lassen.
Sprach's und postete stattdessen Fotos von Sideline-Trunks mit Ersatzequipment. Ist ja auch nicht neu, habe ich ja nicht erst in Missouri kennengelernt. Sowas hatten wir schon bei den Blue Devils. Was auch daran lag, weil Notre Dame im Jahr 2000 bei ihrem Besuch in Hamburg einiges stumpf zurückgelassen hat. Aber egal. Darauf auf die Fotos antwortete mein neuer bester Freund. Und da bereitet man sich nicht vorher vor, damit in dem beengten Traum das drin ist, was man braucht? Ein NFL-Team sollte doch vorab Teams schicken, um das Feld etc. zu prüfen. Wenn nicht, dann ist das sehr komisch, lautete seine Antwort. Da hätte ich dann fast mein iPad fallen lassen. Sein bescheidener Ernst? Ich hätte natürlich ganz bescheiden auf meinen Podcast hinweisen können, aber irgendwie hatte ich mittlerweile den Eindruck, dass der Umgang mit technischem Gerät nicht jedem gegeben ist. Der ist ja mal komplett beratungsresistent, was ich auch entsprechend beantwortete. Ich geb's auf. You can't fix stupid. Es ist ja, wie es ist. Also, Blödheit kannst du nicht heilen. Den Schuh zog er sich nicht an. Der Fehler liegt natürlich anderswo. Was hat es mit dumm zu tun, wenn milliardenschwere Footballclubs sich nicht vorbereiten? Millionenschwere Fußballteams bekommen das hin. Du weißt vorher, was dich für einen Rasen erwartet, wenn du deine Hausaufgaben machst und nicht erst am Reisetag. Blubberte der noch weiter vor sich hin, aber das war nicht mal Halbwissen, das war nicht mal Bratwurstliga-Niveau. An seinem Platz in der Umkleide hing sicherlich nur nicht nur das Schild, erst die Hose, dann die Schuhe. Den hat bestimmt einer angezogen. Ich habe dann abschließend geschrieben, wenn du hier den Hals aufreißt, ohne sich auch nur mindestens vorab zu informieren, ist dir nicht zu helfen. Klarer Fall von zu wenig Luft im Helm. Famous last words. Er hat dann glücklicherweise nicht mehr geantwortet. Sonst hätte ich tatsächlich nochmal meinen McDreamy-Hut aufsetzen müssen und mein ganzes Wissen als Gehirnchirurg einbringen müssen. Jahrelang Serien wie MASH, ER oder Grey's Anatomy geguckt. Da hätte ich mal flugs das Kommando Walter Spabier zusammengetrommelt und wir hätten einen Hausbesuch gemacht. Flux in MASH, also ein Mobile Army Surgical Hospital aufgebaut und dem Kameraden geholfen. Da muss ja irgendwie mal ein bisschen Belüftung in den Kopf. Macht man ja so, von wegen Football is Family, ne? Naja, vielleicht ergibt sich es ja irgendwie, irgendwann, irgendwo nochmal die Gelegenheit, dem jungen Mann behilflich zu sein. Verbale Bunkerschellen habe ich immer auf Tasche. Da kann ich ja Kumpel sein, bin ich ganz selbstlos. So, aber nun genug des Rants und der Realsatire. Ich habe ja selber Schuld. Was antworte ich ja auch auf solch qualifizierte Äußerungen? Sowas kommt von sowas, ne? So, nun zum Thema. Ein Blick auf den Footballkalender zaubert dem geneigten Footballfan rote Wangen ins Gesicht. Ja, heute bin ich poetisch. Am Donnerstag dieser Woche, sprich morgen, ist Thanksgiving, der in den USA so ziemlich größte Feiertag des Jahres. Da kommt auch Weihnachten nicht ran. Nach dem Thanksgiving-Donnerstag folgt der sogenannte Black Friday. Zu dem komme ich gleich noch. Also, futtern bei Muttern, Football und Shoppen. Ich glaube ja, das ist die heilige Dreifaltigkeit, von dem der alter Herr im weißen Kittel da in dem italienischen Zwergenstaat immer spricht. Oder? Hierzulande ist Thanksgiving bei weitem nicht so hoch im Kurs, außer unter den Fans der NFL vielleicht. Und für die gibt's dann auch dieses Jahr wieder ein Drei-Gänge-Menü. Ersten Gang gibt's morgen um 18:30 Uhr, Detroit gegen Buffalo. Dann kommen New York Giants und Dallas Cowboys und zu später Stunde als Dessert sozusagen um 2.20 Uhr nachts Patriots zu Gast bei den Vikings. Mit einem gewissen Pillendreher im Mikro habe ich mir sagen lassen. Der tut mir ein bisschen leid. Letzten Sonntag hatte er Jets gegen Patriots und nun muss er gleich wieder ran mit einem vermeintlichen weiteren Offensivfeuerwerk. So, damit keiner sagen kann, Waschsalon hören bildet nicht, jetzt mal ein kurzer historischer Exkurs zum Black Friday. Die erste aufgezeichnete Verwendung des Begriffes Schwarzer Freitag, Black Friday, bezog sich nicht auf die Feiertagseinkäufe nach Thanksgiving, sondern auf die Finanzkrise, insbesondere auf den Zusammenbruch des US-Goldmarktes am, Achtung, 24. September 1869. Zwei notorisch rücksichtslose Wall Street-Finanziers, die gab es also auch damals schon, Jay Gould und Jim Fisk, arbeiteten zusammen, um so viel wie möglich vom Gold der Nation aufzukaufen, in der Hoffnung, damit den Preis in die Höhe zu treiben und es mit erstaunlichen Gewinnen zu verkaufen. Hört sich irgendwie an wie Glücksritter. Naja. An jedem Freitag im September löste sich aber dann die Verschwörung auf und der Aktienmarkt ging in den freien Fall, brachte alle, von Ike Gutsy bis zu den Waltons, vom Wall Street Baron bis zu dem Farmer, in den Bankrott. Die am häufigsten wiederholte Geschichte hinter der Thanksgiving-Shopping-Tradition des Black Friday steht im Zusammenhang mit Einzelhändlern. Wer hätte es gedacht? In dieser populären Version heißt es, dass Geschäfte nach einem ganzen Jahr mit Verlust in den roten Zahlen am Tag nach Thanksgiving angeblich einen Gewinn erwirtschafteten, also in die schwarzen Zahlen gingen. Auch damals hat man schon die Weihnachtseinkäufer mit wahren Rabattschlachten zum Shopping-Inferno bewegt. Jeder, der mal ein Haushaltsbuch geführt hat, auf dem in Bromance-Kreisen verbotene Sender RTL Peter Zwegert verfolgt hat oder in den Genuss von Buchhaltungslehre kam, oh Gott, was für ein Albtraum, wenn ich daran denke, weiß, dass Verluste in roten und Gewinne in schwarzen Zahlen verzeichnet werden oder Schrift. Diese Version des Ursprungs des Schwarzen Freitags gilt als die offizielle, ist aber nicht unbedingt die wahre Geschichte dieser Tradition. Die wahre Geschichte hinter dem Black Friday ist nicht ganz so sonnig, wie die Einzelhändler uns das glauben machen wollen. In den 50er Jahren verwendete die Polizei in der Stadt Philadelphia den Begriff, um das Chaos zu beschreiben, das am Tag nach Thanksgiving entstand, als Horden von Käufern aus den Vororten und Touristen vor dem großen Army-Navy-Footballspiel, das fand damals noch am Samstag nach Thanksgiving statt, in die Stadt strömten. Für die Polizisten von Philly herrschte an dem Tag nicht nur Urlaubssperre, sie mussten auch extra lange Schichten schieben, um mit der zusätzlichen Menschenmenge und vor allem dem Verkehr fertig zu werden. Und Ladendiebe nutzten das Chaos in den Geschäften, um sich mit Waren davonzumachen. Auch das war natürlich eine weitere Aufgabe für die Polizei. Bis 1961 hatte sich der Begriff Schwarzer Freitag in Philadelphia so weit durchgesetzt, dass der Versuch der Stadt, den Tag in Big Friday umzutaufen, erfolglos verlief. Man wollte so dieser negativen Bedeutung entgegenwirken, aber es sollte noch viele, viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte dauern, bis der Begriff sich im Rest der USA verbreitete, allerdings unter anderen Vorzeichen. Erst in den späten 1980er Jahren fand der Handel einen Weg, den Black Friday neu zu erfinden und ihn in etwas Positives zu verwandeln. Heraus kam die eben erwähnte Buchhaltungsversion. Diese Version der Black-Friday-Geschichte hört sich besser an, ist schöner zu erzählen und blieb dann auch letztlich in den Köpfen hängen. Aber, wie das so ist mit Traditionen, die verändern sich im Laufe der Jahre schon mal. Ich selbst bin noch als Shopping-Fullback um Mitternacht des Black-Friday unterwegs gewesen, inklusive Anstehen in der nächtlichen Kälte Kolumbias im November. Nach dem Thanksgiving-Dinner haben wir uns über das Floor-Layout von Walmart, Target oder Best Buy gebeugt und Laufwege analysiert, um möglichst schnell an die Top-Angebote zu kommen. Ja, das wurde früher in der Zeitung veröffentlicht. Das war eine Beilage und das war ein Handzettel. Da war wirklich das Floor-Layout für den Black Friday. Was weiß ich, hier stehen die Fernseher, hier steht das, hier steht das. Und dann hast du dir ein Playbook zusammengestellt, Spielzüge sozusagen. Heutzutage ist das alles deutlich entspannter. Es gibt nicht nur online eine ganze Black Friday Week. Die Geschäfte selbst öffnen jetzt schon weit vor Mitternacht. Das sogenannte Doorbusting entfällt mehr oder weniger. Also wenn da um Mitternacht die Pforten sich öffneten, dann war das aber 11-Mann-Blitz. Also 11-Mann-Blitz, da ging gar nichts. Und mittlerweile gibt es auch noch zusätzliche Events, Small Business Saturday, Small Business Sunday oder im Internet den Cyber Monday. Achtung, Überleitung. Ähnlich ist es mit einigen Rivalry Games. Nach wie vor ist es das individuelle oder subjektive Highlight einer Saison. Das Spiel, das man als True Follower oder als Alumni gesehen haben will oder muss. Da fliegen die Emotionen richtig hoch und es wird mindestens hinter verschlossenen Türen nicht immer ganz politisch korrekt. Die Rivalry Games haben meist einen traditionell gewachsenen, oft lokalen Bezug, also In-State, Nachbarstaaten. Und sie finden in der Regel am letzten Spieltag der regulären Saison statt, dieses Wochenende. Und damit das den maximalen Aufmerksamkeitseffekt erzielen kann, was bietet sich besser an als rund um Thanksgiving? Verlängertes Wochenende für viele, vollgefuttert vor der Glotze, Marsch, Marsch, Ende. Doch nicht alle Rivalries, wie eben erwähnt, werden an diesem Tag ausgetragen. Beispielsweise das Red River Shootout oder wie es heutzutage heißt, Red River Rivalry zwischen Texas und Oklahoma. Das Spiel wird seit 1900 ausgetragen. Damals war Oklahoma noch Territorium, kein Bundesstaat. Das Spiel hat seinen Namen vom Red River. Der ist Teil der Staatsgrenze zwischen den beiden Bundesstaaten. Spielstätte ist seit 1932 der Cotton Bowl auf dem Gelände des Fair Park in Dallas. Fair Park, Messepark, da findet zum gleichen Zeitpunkt die Texas State Fair statt, also sozusagen die Landesausstellung vom Texas. Corn Dogs für alle, reingehauen. Seit 1934 wird das Spiel jeweils am zweiten Samstag im Oktober ausgetragen. Und seit 1936, dem ersten Jahr der AP Polls, ist 70 Mal mindestens eines der beiden Teams gerankt gewesen. Und, ich sagte es eben schon, anlässlich der 100. Begegnung wurde der Name geändert, um mit Shootout, keine Waffengewalt, zu verherrlichen. Wild Wild West war gestern. Bekannte Teilnehmer dieser Rivalry im Laufe der Jahre waren Colt McCoy, momentan Backup Quarterback oder Starting Quarterback aufgrund Verletzung bei den Arizona Cardinals, Earl Campbell, Running Back, Ricky Williams, Running Back, Quarterback Vince Young. Auf Seiten von Texas und auf Seiten der Sooners Josh Heupel als Quarterback, mittlerweile Head Coach bei den Tennessee Volunteers. Linebacker Brian Bothworth, Running Back Adrian Peterson, Quarterback Sam Bradford und The Sooner Leroy Salmon, Defensive Tackle und Baker Mayfield, auch ein Quarterback. Bereits am vergangenen Wochenende wurde die jährliche Tollhaus-Begegnung zwischen Oklahoma und Oklahoma State ausgetragen, Bedlam. Bedlam heißt übersetzt Tollhaus und hat seinen Namen ursprünglich aus dem Wrestling-Match, also das gute alte Ringen hier, Schifferstadt, nicht Hulk, I am a real American Hogan oder Jimmy Superfly Snooker from the top rope. Also das gute alte Wrestling bei der Schule, das regelmäßig von einer wilden Zuschauermenge verfolgt wurde und ein Zeitungsreporter mal mit It's a Bedlam in there beschrieben hat. Erst galt der Begriff nur fürs Wrestling, später dann für alle Sportarten. Am bekanntesten ist der Begriff aber im Football und im Basketball der beiden Schulen, was sicherlich auch an der TV-Präsenz liegt. Die erste Begegnung wurde am 6. November 1904 ausgetragen, als die Oklahoma A&M Aggies, das sind heute die Oklahoma State Cowboys, knapp mit 75-0 verloren. Nach mittlerweile 117 Begegnungen führt Oklahoma die Serie deutlich mit 91 Siegen, 19 Niederlagen und 7 Unentschieden an. Letzten Samstag konnte Oklahoma erneut mit 28-13 siegen. Von meinem Besuch mit Missouri bei Oklahoma noch zu Big 12 Zeiten, 2007 war das, kann ich sagen, alles rund ums Stadion atmet sozusagen Tradition in Oklahoma. Das Barry Switzer Center auf dem Campus mit dem großen Wandbild, all den Trophäen oben im ersten Stock. Ich war so geflasht, dass ich prompt dem damaligen Head Coach Bob Stoops vor die Motorhaube seines eklig braunen 7er BMWs gelaufen bin. Der fuhr zum Glück Schritt. War auf dem Weg zu seinem Parkplatz oberhalb der Endzone mitten im Stadion. Auch so ein Zeichen für die Bedeutung von Football in Oklahoma. Notiz am Rande, Das Spiel wurde 1954 angeblich von Mobstern, von Mafiosis verschoben. Sie bedrohten einen Koch, ein starkes Abführmittel ins Essen der Sooners-Spieler zu mixen. Naja, Oklahoma gewann das Spiel 14-0. Der 20-Punkte-Spread wurde nicht erreicht. Was aus dem Koch geworden ist, weiß ich nicht. Bekannte Teilnehmer dieser Rivalry im Laufe der Jahre waren bei den Sooners schon wieder der aktuelle Volunteers-Headcoach Josh Heupel. Der hat als Quarterback in der Saison 2000 einen 13-0-Rekord erreicht und brachte den Sooners ihre 7. National Championship. Und auch wieder Linebacker Brian Bosworth, the Bose, Leading Tackler 1984 bis 1986 und All-Conference in allen drei Jahren. Der einzige College-Spieler, der die Butkus Award, Most Outstanding Linebacker, zweimal gewinnen konnte und Vierter in der Heisman-Wahl 1986 wurde. Das machte ihn zu einem der besten College-Linebacker ever, aber seine sympathische Art und sein unglaublich großes Maul machten ihn auch zu einem der meist gehassten Spieler ever. Sehenswert übrigens dazu die ESPN 30 for 30 Doku Brian and the Bose. Bei den Cowboys ist den Älteren unter den Waschsalon-Hörern wahrscheinlich der Name Thurman Thomas noch ein Begriff. Dann natürlich Barry Sanders und Wide Receiver Des Bryant. Ebenfalls bereits am letzten Sonntag kam es zu The Game. Halt, vorne kürzer treten, wenn ihr jetzt rufen. Michigan und Ohio State treffen jetzt kommenden Samstag aufeinander. Ja, völlig richtig. Aber, ähnlich wie bei Steht der Name, die Amerikaner sind da sehr kreativ. Es gibt eine weitere Begegnung, die unter diesem Spitznamen sehr traditionsreich ist, nämlich die Begegnung zwischen den Yale Bulldogs und den Harvard Crimson, also der Brain Bowl, wenn man so will. Diese Begegnung in der eher für ihre akademischen Erfolge bekannten Ivy League kann seit dem ersten Aufeinandertreffen im Jahr 1875 auf 138 Spiele zurückblicken. Dabei geht es bei diesem Spiel, anders als bei den anderen Rivalry Games, gar nicht um eine physikalische Trophäe. Aber unabhängig, wie die Saison bis hierhin verlaufen ist, das ist die wichtigste Partie für beide Schulen. Zugleich auch die letzte in der jeweiligen Saison und die entscheidet oftmals auch über den Champion der Ivy League. So, einen habe ich aber noch. In den frühen Morgenstunden letzten Sonntag kam es zur Stadtmeisterschaft von Los Angeles zwischen den USC Trojans und UCLA Bruins. Die beiden Universitäten liegen nur 12 Meilen, das sind 19 Kilometer in Überdaum, voneinander entfernt. Das hilft der Rivalität natürlich nur. Das erste Mal traf man sich am 28. September 1929. Die Trojaner siegten damals deutlich mit 76-0. Seitdem hat man sich insgesamt 92 Mal auf dem Gridiron miteinander gemessen. Seit 1942 spielt man auch um die Victory Bell Trophäe. Dementsprechend gibt es hier gleich zwei Siegerstatistiken. Einmal die All-Time Series mit 50 Siegen, 33 Niederlagen, 7 Unentschieden für USC. Und dann eine Statistik seit Einführung der Trophäe. Auch hier führt, wer hätte es gedacht, USC. 47 Siege, 33 Niederlagen, 4 Unentschieden. Zwischen 1929 und 1981 traf man sich immer im Los Angeles Memorial Coliseum. Aber seit 1982 trifft man sich auch im Rose Bowl, nämlich immer dann, wenn die Bruins das Heimteam sind. Nun droht aber von der ganz anderen Seite Ungemach und sozusagen Pass Interference mit den Football-Traditionen am Thanksgiving und Black Friday. Bislang war es so, dass der Turkey Day der NFL vorbehalten war und der Shopping-Tag dem College Football. Übrigens, Kickoff-Event am Black Friday ist die Macy's Parade seit 96 Jahren durch New York. Und dieses Jahr wird die angeführt von Marching Mizzou, der Missouri Tigers Marching Band. Ja, auch kein Geschenk, ist kalt. Mit dieser Trennung am langen Feiertagswochenende sicherten sich beide Seiten gute Einschaltquoten und man nahm sich nicht gegenseitig die Zuschauer weg. Das hat man sogar gesetzlich geregelt, durch ein vom US-Kongress erlassenes Gesetz vor rund 60 Jahren. Also, das wollte ich jetzt mal genauer wissen. Rein in den DeLorean und ab geht die Zeitreise. Das eben erwähnte Gesetz geht zurück auf den Sports Broadcasting Act von 1961. Das Gesetz, das vom Kongress verabschiedet und noch von Präsident John F. Kennedy unterzeichnet wurde, erlaubte der NFL, ihre Fernsehrechte als eine Einheit zu bündeln, was zum finanziellen Durchbruch und auch Boom des Profisports führte. Denn bis zu dem Zeitpunkt hatten einzelne NFL-Teams jeweils ihre eigenen TV-Deals. Die NFL-Fernsehgeschichte habe ich ja mal im vergangenen Juli hier im Waschsalon behandelt und auch die Bedeutung des Fernsehens für den College-Football habe ich mal hier ausgebreitet. Das war allerdings schon im April letzten Jahres. Mal ganz bescheiden sage ich, reinhören lohnt sich. Der erste Versuch der NFL, 1961 Rechte für den Verkauf an CBS zu bündeln, wurde von den Gerichten als Verstoß gegen das Kartellrecht gewertet und blockiert. Die Richter sagten damals, es würde den Wettbewerb zwischen den Teams um TV-Gelder verhindern. Ja, aber so schnell haben die natürlich nicht aufgegeben. NFL-Commissioner Pete Rozelle wandte sich an den US-Kongress, um eine Ausnahme vom Kartellrecht zu bekommen. Die NFL argumentierte, sie müsse ihre Rechte bündeln, damit kleinere Marktfranchises überleben könnten. Sonst würde dies die Liga insgesamt destabilisieren. Völlig wilder Gedanke, dass Bayern München Sandhausen hilft, aber was weiß ich schon vom Fußball. Der Gesetzentwurf fand Unterstützung im Kongress. Das gemeinsame Opfer der reichsten Teams würde das Wettbewerbsgleichgewicht fördern, sagten die Anhänger. So wie es die damalige neue Konkurrenzliga AFL vorgemacht hatte und bereits Rechte in einem Deal mit ABC gebündelt hätte. Kleinere Märkte bzw. Teams wie die Green Bay Packers hätten ohne diesen Schritt wohl kaum überleben können. Im College Football herrschte sofort Besorgnis darüber, dass die NFL im nationalen Fernsehen möglicherweise Anspruch auf den Samstag erheben könnte. Also startete die NCAA ihre eigene Lobbyarbeit. NCAA Executive Director Walter Byers forderte die Mitgliedsschulen auf, Briefe an ihre Kongressmitglieder zu telegrafieren oder mindestens per Luftpost zu versenden. Es galt, keine Zeit zu verlieren. In einem Brief vom September 1961 von Wyomings Sportdirektor Glenn Jacoby an den Kennedy-Mitarbeiter Mike Manatos oder Manatos, wurden die Einzelheiten aus Sicht der Colleges dargelegt. In dem Brief schrieb Jacoby, dass der Gesetzentwurf der Profiliga zwar ein kleines Ausnahmefenster zum Schutz des College-Footballs enthielt, dies aber mit dem zeitlichen oder mit der zeitlichen Befristung von 12 bis 18 Uhr und vom zweiten Samstag im September bis zum letzten Samstag im November nicht ausreichen würde. Die NCAA wollte diesen Schutz erweitern. Jacoby schrieb, dass das Fenster am Samstag von 12 Uhr mittags bis Mitternacht dauern sollte, da viele College-Spiele under the lights, also in den Abendstunden, gespielt wurden. Er bat auch darum, das Fenster bis zum zweiten Samstag im Dezember zu verlängern, um so College-Spiele Anfang Dezember zu berücksichtigen. Er schrieb, es ist sehr offensichtlich, wenn die Profiligen dieses Gesetz wie geplant durchsetzen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis interkollegiale Sportarten den Bach heruntergehen. Den Brief an Manatos legte er 2 Tickets für Wyomings bevorstehendes Spiel gegen die Utah Utes bei. Und er schloss mit den Worten, ich würde sicherlich alles zu schätzen wissen, was sie in dieser Hinsicht tun könnten. Ja, ich meine, Utah gegen Wyoming 1961, das ist natürlich ein Grund, alles andere stehen und liegen zu lassen. Aber, ähnlich wie bei meinem eben erwähnten neuen besten Freund auf Twitter, Information hilft. Manatos kam aus Wyoming. Jacoby hat also den richtigen Knopf bei ihm gedrückt. So antwortete er Jacoby, dass er die Anpassung im Repräsentantenhaus unterstützen würde und sogar noch über den Vorschlag Jacobys hinausgehen würde. Gesagt, getan. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses verlängerte den Beginn des Zeitfensters auf 18 Uhr am Freitagabend, um so auch den Highschool-Football zu schützen und, wie gewünscht, endete das Zeitfenster samstags um Mitternacht. Das Gesetz wurde letztlich auch so verabschiedet und Kennedy unterzeichnete bereits am 30. September 1961, nur 3 Wochen nach dem ersten Entwurf. Footballübertragungen halten sich seitdem weitgehend an das Gesetz. Lediglich die AFL veranstaltete bis zu ihrer Fusion mit der NFL im Jahr 1970 weiterhin eine Handvoll Freitags- und Samstagsspiele. Aber das überrascht ja nicht wirklich. Da war Al Davis der Commissioner. Und der war ja schon immer ein bisschen eigenwillig unterwegs. Das hat man ja in den folgenden Jahrzehnten mit ihm und den Raiders in Oakland, L.A. und was weiß ich nicht, wo die überall waren, gesehen. Es ist also nicht nur sprichwörtlich amerikanisches Recht, dass der College Football die Herbst-Samstage bis Mitte Dezember und die NFL die Herbst- und Wintersonntage besitzt. Monday Night Football existiert an dieser Stelle während der Woche, weil die NFL aufgrund des Gesetzes kein wöchentliches Spiel am Freitag oder Samstagabend veranstalten konnte. College Football hat viel Unterstützung von Politikern, wie eben gesehen. Die bekommen regelrecht einen Anfall oder würden einen Anfall bekommen, wenn dem College Football Samstag etwas im Weg stehen würde. Da stehen dann nicht nur irgendwelche wohlhabenden Eigentümer wie in der NFL dahinter und dann auch nur 32. Hier spricht beim College Football sozusagen die Stimme des Volkes oder anders ausgedrückt die jeweiligen Wähler der Herren und Damen Senatoren. Es konnte zu jener Zeit noch keiner ahnen, aber die NFL hat sich auch aufgrund dieses Sports Broadcasting Act zu dem Giganten heutiger Tage entwickelt. In den 60er Jahren wurde noch argumentiert, dass das Fernsehen den Sport zerstören würde, weil es nicht es, sondern weil der Sport so abhängig von den Stadionbesuchern war. Das ging sogar so weit, dass die NCAA die TV-Übertragung anfangs stark einschränkte, wenn ich mich recht erinnere, gab es ein Spiel am Samstag im Fernsehen. Konnte ja keiner ahnen, dass daraus eine milliardenschwere Fernsehindustrie wird, die heutzutage ja der Motor des Ganzen ist. Katsching und so. Wenn man das gewusst hätte, hätte man die Dinge wahrscheinlich anders eingestielt. Aber ich habe eben mal Doc Brown gefragt, das fand sich auch im Grace Sports Almanac aus Back to the Future nicht. Da standen immer nur Ergebnisse drin. Die NCAA hatte sich seinerzeit dagegen entschieden, eine ähnliche kartellrechtliche Ausnahme vom Sports Broadcasting Act zu erhalten, sprich, dass auch sie weiterhin die Fernsehrechte bündeln dürfen. Die NCAA war der Meinung, dass sie die Hilfe gar nicht benötigte und glaubte, dass es sich um eine ganz andere Branche als den Profisport handelte. Tja, das erwies sich 1984 in der Klage gegen die NCAA durch das Board of Regents der University of Oklahoma als grundlegender Irrtum. In jenem wegweisenden Urteil wurde festgestellt, dass die NCAA-Kontrolle der Fernsehrechte seit 1953 eine Kartellrechtsverletzung war, weil es verhinderte, dass Schulen und Conferences ihre eigenen TV-Deals abschlossen. Soweit so gut, aber mit seiner stetigen Expansion und den nationalen TV-Deals überholte der Profi-Football den College-Football in der Popularität und die NFL fing dann an, ihr Augenmerk auch auf ungeschützte College-TV-Fenster zu werfen. Thursday Night Football zum Beispiel war früher fester Bestandteil des College-Football. Große Spiele wie Florida State, Virginia 1995 oder Rutgers-Louisville 2006. Aber die NFL begann im Jahr 2006 in den Wochen nach Thanksgiving mit Spielen am Donnerstagabend und mittlerweile ist Thursday Night Football Bestandteil der gesamten Saison. Jetzt zahlt Amazon der NFL jährlich $1 Milliarde, um im heimischen US-Markt exklusiv am Donnerstagabend die jeweilige Begegnung zu streamen. College Football spielt immer noch donnerstags, aber selten mit Top-Tier-Matchups, sondern eher mit Teams, die sozusagen alles tun, um TV-Zeit zu bekommen. Gerade Group 5 Colleges spielen kreuz und quer unter der Woche, um so ins Fernsehen zu kommen und so etwas vom Kuchen der TV-Gelder zu erhalten und so Recruits für sich zu begeistern, zu interessieren. Habe ich ja gerade auch so ähnlich diese Saison in Missouri erlebt. Louisiana Tech at Missouri. So eine Begegnung, die geht am ersten Spieltag der Saison, der College-Saison, geradezu unter. Aber auf einem Donnerstagabend auf ESPNU, da sieht das ganz anders aus, auch weil die NFL da noch nicht angefangen hatte zu spielen. Und man muss ja auch ehrlich sein, solche Termine zahlen sich für beide Teams in barer Münze aus. Ka-ching. Der Sport und seine Medienpartner haben stattdessen mehr Spiele am Freitagabend hinzugefügt. Teilweise, weil die Conferences größer geworden sind und irgendwann ist die Verfügbarkeit am Samstag ja auch eingeschränkt. Zu viele Spiele im gleichen Timeslot, da kannibalisiert man sich ja gegenseitig in Sachen Einschaltquoten. Der Sports Broadcasting Act schützt den traditionellen Highschool-Freitag vor der NFL, aber nicht vom College-Football. Fast jede Conference hat freitags ein paar Spiele hinzugefügt im Laufe der Saison. Sehr zum Leidwesen des Highschool-Footballs. Ausnahme ist die SEC, die spielt keine Spiele am Freitagabend und beruft sich auf den Wert des Highschool-Footballs, beziehungsweise, ich wollte vielmehr sagen, die Big Ten beispielsweise sieht das ganz anders. Die sind demnächst wieder mit einem neuen Fernsehrechtevertrag unterwegs und die planen fest, mehr am Freitag machen zu können. Aber erstens kommt es anders und zweitens als gedacht. Der Klassiker The Empire Strikes Back wird wieder aufgeführt. In der Hauptrolle Commissioner Goodell. Am 18. Oktober diesen Jahres veröffentlicht die NFL eine Pressemitteilung, in der es hieß, dass es 2023 das erste NFL Black Friday Spiel bei Amazon auf seinem Prime-Videokanal als Stream zu sehen geben würde. Und damit man den im Sports Broadcasting Act festgelegtes Zeitfenster nicht verletzt, ist der Kickoff nachmittags um 15 Uhr. Ja. Der NFL Media Chief Operating Officer Hans Schroeder sagt dazu, dass Thanksgiving geradezu ein Synonym für Football ist und die NFL freut sich, den Fans an diesem Feiertagswochenende einen weiteren Tag voller NFL-Action zu bieten. Als wenn es vorher kein Football an dem Tag gegeben hätte. Aber weiter. Amazon ist einzigartig positioniert, um bei diesem Spiel mit uns zusammenzuarbeiten, da der Black Friday einer der wichtigsten Tage des Jahres für ihr Geschäft ist. Lest nur ich da zwischen den Zeilen etwas vom zukünftigen Amazon Cyber Monday Football Game? Oder drückt mich nur mein Aluhut? Ich verstehe ja die Problematik. Die hat aber auch noch eine andere Komponente. Nämlich auf Seiten des College Football in Form der geplanten Erweiterung der Playoffs. Zurzeit sieht es ganz so aus, als wenn die versammelten Commissioner der Conferences alles daran setzen, für die Saison 2024 diese erweiterten Playoffs in Sack und Tüten zu haben. Eine der größten Hürden dabei ist aber die Spielplangestaltung. Kann oder sollte man die erste Runde, das Halbfinale so ansetzen, dass man damit gegen das NFL-Schedule und deren Playoffs antritt? Die Viertelfinalspiele sind so oder so für den 1. Januar angedacht. Aber auch das wäre in diesem Jahr beispielsweise oder bei diesem Jahreswechsel problematisch. Der 1. Januar fällt auf den Sonntag. Wenn man sich das jetzt also in Ruhe mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann wird einem schnell klar, dass beide Seiten in ihrer Expansion Teil des Problems sind. Das durch den Sports Broadcasting Act festgelegte Zeitfenster endet Mitte Dezember. Eine College-Playoff-Erweiterung kollidiert also zwangsläufig mit dem NFL-Spielplan. Und das aufgrund eines Gesetzes, an dem man selbst maßgeblich mitgewirkt hat, wenn auch vor 60 Jahren. Wenn die erste College-Playoff-Runde zwei Wochen nach den Conference-Championships ausgetragen werden würden, wäre das zeitlich übereinstimmend mit dem üblichen Beginn der NFL-Spiele am Samstag, vom Donnerstag mal ganz zu schweigen. Freitag und Samstag sind auf den ersten Blick die beste Option für den College-Football, aber auch nur auf den ersten Blick, denn wie gesagt, da spielt auch die NFL. Das Playoff-Committee hat auch den Mittwoch als Spieltag in Erwägung gezogen, wird mit dem Gedanken aber nicht so wirklich warm. Aber damit ist natürlich noch nicht Schluss in der Sache Problematik. Nach den Viertelfinalspielen rund um das Neujahr stehen ungefähr eine Woche später die Halbfinalspiele an. Da ist in der NFL nicht viel los, lediglich das Wildcard-Playoff-Wochenende. Wird man dem aus dem Weg gehen und seine Halbfinals am Donnerstag und Freitag austragen? Schauen wir mal. Aber unabhängig davon, was das Playoff-Committee beschließt, es braucht in jedem Fall die Zustimmung von ESPN, denn die haben die exklusiven Übertragungsrechte für die Playoffs bis 2026. Und ein direktes Aufeinandertreffen von NFL und College Football in Sachen Einschaltquoten, TV-Ratings, das ist alles andere ideal als ideal für den Sender, um das mal ganz zurückhaltend auszudrücken. Das hat schon seinen Grund, warum ESPN an NFL-Wochenende solche sportlichen Schwergewichte wie Bowling auf seinen anderen Kanälen laufen lässt. Denn die Mehrheit der Sportfans lässt für NFL-Football einfach alles andere links liegen. Auf Seiten des College-Footballs erinnert man sich aber gerne an den Dezember 2020, als es Covid-bedingt zu einer verlängerten College-Football-Regular-Season kam. Das SEC-Championship-Game zwischen Alabama und Florida hatte bei CBS 8,9 Millionen Zuschauer. Das zum gleichen Zeitpunkt ausgetragene Spiel zwischen den Packers und Panthers beim NFL Network sahen 5,6 Millionen Zuschauer. Punktsieg für den College Football, sollte man meinen. Aber wenn man berücksichtigt, dass das NFL Network nicht in allen Haushalten empfangen werden kann und dann trotzdem solche Zahlen erzielt, rückt man von der Idee eines zeitgleichen Spiels ganz schnell wieder ab. Der College Football könnte den Beginn seiner Regular Season vorziehen. Moment, ich muss mal niesen. Danke. Der College Football könnte den Beginn seiner Regular Season vorziehen, auf das Wochenende vor dem Labor Day Wochenende anfangen, in der sogenannten Woche 0. Da gibt es ja jetzt schon das eine oder andere Spiel. Und so würde man sich dann zusätzliche Möglichkeiten im Dezember schaffen. Aber das hieße dann auch, wenn man alles vorverlegt, dass die Conference Championship Spiele am Thanksgiving Wochenende ausgetragen würden. Um das umzusetzen, da muss man aber zahlreiche Ab- und Zustimmungen erreichen. Und deshalb hat man gesagt, Leute, das packen wir frühestens 2026 auf die Tagesordnung. Die Überschneidung mit dem NFL-Spielplan ist nicht das einzige Hindernis. Gibt ja auch noch Feiertage, Thanksgiving, Schulabschlussfeiern, Graduation und dann sind da auch noch solche Nebensächlichkeiten wie ausreichende Erholungszeit für die Spieler zwischen den Spielen. Aber es ist ja, wie es ist. Amerika liebt seinen Football. Letztes Jahr führte die NFL eine 18. Spielwoche ein. Bereits 2020 erweiterte man die Playoffs. Man bespielt mit Partien in London, Mexiko und zuletzt München sozusagen den ganzen Sonntag wegen der Zeitunterschiede. Da sieht der Football oder der College Football mit erweiterten Playoffs, aber durchaus noch Platz für sich in der Zuschauergunst. Nur wann ist eben die Frage. Profi Football wird sonntags gespielt, weil es den College Football bei Gründung des professionellen Footballs bereits gab. Der Samstag als Spieltag war gelernt und beliebt. Der damals noch junge Profi Football und die NFL versuchten von Anfang an Konflikte mit dem College Football zu vermeiden. Die wollten nicht miteinander konkurrieren. Aber, wie eben schon mal gesagt, der verfügbare Zeitraum für die zunehmende Zahl an Spielen wird deshalb ja nicht größer. Der Tag hat nur 24 Stunden. Frühstücksfernsehen ist dann ja auch noch, zumindest in meiner Wahrnehmung, weniger für Football geeignet. Die Ausweitung von Fernsehzeitfenstern und die damit in Verbindung stehenden Einnahmen können aber auch jede gewachsene Beziehung durcheinander bringen. Das erleben wir in jüngerer Vergangenheit und auch zukünftig ja zu Genüge. Im College Football. Stichwort Realignment, Konferenzwechsel und. Das Gras ist grüner, ihr kennt den Spruch. Jetzt befinden sich die beiden Sportarten also in der entgegengesetzten Position als zu Gründungszeiten des Profi-Football. Die NFL ist laut Sports Business Journal mit 75 der 100 meistgesehenen Sendungen im vergangenen Jahr der unangefochtene König des Fernsehens. College Football hatte lediglich 6 solcher Sendungen unter den Top 100. Nur die alle 2 Jahre stattfindenden Olympischen Spiele sind vergleichbar. 11 der Top 100. Während sich kein einziges Spiel aus der NBA, Major League Baseball oder National Hockey League in den Top 100 finden lässt. Der Wettstreit zwischen den beiden Footballarten ist ja geradezu wie gemacht für den amerikanischen Sportmarkt. Die Nummer 1 trifft auf die Nummer 2. Nur, dass es diesmal zulasten des Zuschauers gehen könnte, weil der sich entscheiden muss, was er sich denn von beiden ansieht. Beispiel das Black-Friday-Spiel der NFL im nächsten Jahr. Trotz des Kickoffs um 15 Uhr trifft man dabei auf klassische Black-Friday-Rivalry-Games wie Iowa gegen Nebraska. Wer hätte es gedacht, das findet Iowas Athletic Director Gary Barda nicht erfreulich. Aber er sagt auch, ich habe da keine Einflussmöglichkeiten, ich kann mich nur arrangieren. Oder anders ausgedrückt, es ist ja, wie es ist. Also für mich sieht das so aus, als wenn man sich zukünftig nicht mehr aus dem Weg gehen kann und auch gar nicht will. Passend dazu äußern sich auch einige Conference Commissioner und Playoff-Führungskräfte, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Der College Football dürfe nicht länger an Boden gegenüber der NFL verlieren. Und man müsse es mit der NFL gegebenenfalls auch aufnehmen. Naja, das Nebeneinander ist wie gesagt in gewissem Rahmen gesetzlich geregelt. Aber darüber hinaus gab es in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern eine, ich sag mal, stillschweigende allgemeine Übereinkunft. NFL und College Football haben sich gemieden und bestimmte Tage getrennt belassen oder besessen. Historisch gesehen hat man da Hand in Hand gearbeitet. Man darf ja auch nicht vergessen, College Football ist ja sozusagen das Spielerentwicklungssystem der NFL, dazu noch kostenlos. Aber andersrum, auch die Colleges brauchen natürlich Top-Spieler mit Pro-Ambitionen für entsprechende TV-Verträge, aus deren Einnahmen sehr viel mehr als nur der Football-Spielbetrieb finanziert wird. Ohne entsprechende Karriereaussichten auf eine Profikarriere würde der College Football einiges an Attraktivität einbüßen. Aber auch da ist ja einiges im Wandel, Stichwort NIL. Da muss man mal sehen, wie das weitergeht. Also College und NFL, ja, die sind vielleicht Partner vor diesem Hintergrund, haben aber im Detail doch sehr unterschiedliche Ziele, teilweise konkurrierend. Ja, das dazu. Und jetzt kommen wir mal zu dem ganz aktuellen Elephant in the Room. Ja, der daddelt da hinten in der hintersten Ecke des Waschsalons mit dem runden Ball vor sich hin. Ja, genau. Ich meine die beliebteste Randsportart der Welt und die derzeitigen Sandkastenspiele. Im Volksmund auch Fußball-WM genannt. Seit letzten Sonntag werden da in bunten Klamotten Sandburgen gebaut. In vielen Familien- und Freundeskreisen wird jetzt heiß diskutiert. Darf man sich die Fußballfestspiele überhaupt anschauen, wenn sie in einem Land stattfinden, in dem Gastarbeiter als Fremdkörper betrachtet, für niedrige Tätigkeiten eingesetzt werden, schlecht bezahlt und übel behandelt? Darf man sich am Fußball erfreuen, wenn am Austragungsort ein Gesetz gilt, dass Frauen für Kinder, Küche und Wäsche zuständig erklärt? Kann man über Tore jubeln, wenn im Gastgeberland Homosexuelle unter besonderer Beobachtung stehen, weil das angeblich dem Schutz der Öffentlichkeit dient? Ist unbefangene Fußballfreude möglich in einem Land, in dem Schwule Angst haben müssen, sich zu ihrer Sexualität zu bekennen, weil das ihre gesellschaftliche Vernichtung bedeuten kann? Einem Land, in dem zu weiten Teilen auch heute noch verknöcherte Kleriker die Moral diktieren? Andererseits ist es nicht besonders wichtig, so einem rückständigen Land besondere Aufmerksamkeit zu schenken und genau hinzusehen? Wäre es nicht sogar denkbar, dass die Fußball-WM einen positiven Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung der Gastgebernation hat? Dass selbst religiöse Hardliner den Fortschritt nicht mehr lange werden aufhalten können? Auf diese Fragen gibt es keine allgemeingültige Antwort. Das ist eine persönliche Entscheidung. Jedem und jeder bleibt es selbst überlassen, ob er oder sie sich vor einem Empfangsgerät setzt, wenn endlich der Ball rollt beim Eröffnungsspiel in Frankfurt am Main. Schöner Text, ne? Oha, werdet ihr jetzt sagen, jetzt schwingt sich der Jogwasher auf das hohe Moralross. Nee, nicht ganz. Kommt aber gleich. Moment, ich muss hier mal meine Notizen umblättern. Ist euch was aufgefallen? Eröffnungsspiel, Frankfurt am Main? Geografie, ja, teilgenommen, stand in meinem Baumschulzeugnis. Daher weiß ich, das liegt nicht in der Wüste. Stimmt, denn was ich eben gesagt habe, ist ein Archivtext aus dem Spiegel von 1974. Und wer das spontan nicht auf der Pfanne hat, kann ich mal Google befragen, wo die WM 1974 stattgefunden hat. Was ich damit sagen will, die Entscheidung, dass die WM im Sandkasten von Katar stattfindet, ist im Jahr 2010 gefallen. Nach umfangreichen Berechnungen habe ich herausgefunden, das ist 12 Jahre her. Also das kommt jetzt ähnlich überraschend wie Weihnachten am 24. Dezember. Und nun, wo es soweit ist, da kommt aller Orden der moralische Zeigefinger. Plötzlich diskutiert man über die Chefglatze, über bunte Armbänder, die dann doch nicht getragen werden, ist überrascht über die tagtäglichen Einschränkungen der Pressearbeit und was es da sonst noch an Kuriositäten gibt. Als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz, sprich als jemand, der Fußball unabhängig vom Austragungsort sowieso nicht mehr guckt, erscheint mir das alles mindestens ein bisschen fadenscheinig. Jetzt will ich damit die Verhältnisse in Katar in keinster Weise schönreden, denn da gibt es für mich wenig schön zu reden. Aber in meiner ganz unromantischen Betrachtungsweise ist das doch nur die finanzielle Konsequenz der letzten Jahre. Gucken wir doch mal nach England, da gehören die Teams doch schon so manchem, den man Samstag nicht bei Aldi an der Kasse trifft. Ganz ähnlich in Frankreich oder TV-Einnahmen der englischen Premier League. Die lagen 2007 bei rund 840 Millionen Euro. Heute sind es 4,3 Milliarden Euro. Die beiden größten Fußballstars auf diesem Planeten heißen Messi und Ronaldo. Die haben im Laufe ihrer Karriere allein an Gehältern mehr als 1 Milliarde Euro verdient, werden auf Instagram von mehr als 1 Milliarde Leuten verfolgt und waren in Sachen Steuerhinterziehung zwar unverschämter, aber scheinbar auch etwas geschickter als der Wurstfabrikant aus München. Und nun hat sich Katar halt eine WM gekauft. Surprise, surprise. Ähnlich wie eben bei der amerikanischen Variante mit Helm geschildert, da müssen dann auch traditionelle Austragungszeiträume dran glauben. Katsching. Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt mit Punsch. Punsch, nicht Glühwein, du dusselige Kuh. Das ist nochmal was Neues. Mal ein reichlich schräger Vergleich. Es ist selbst mit reichlich Waffengewalt, unter anderem Vietnam und Afghanistan, nicht gelungen, dem anderen Land die Vorstellung der eigenen Kultur aufzuzwingen, bei gleichzeitiger Ignoranz der jeweiligen Landeskultur. My way or highway. Hat man ernsthaft erwartet, dass es jetzt ausgerechnet bei einer Sportveranstaltung anders läuft? Als wenn das zuletzt bei Olympia in Russland funktioniert hätte. Und hier ist es auch noch ein Gastgeberland, das auf mögliche Einnahmen aus der Veranstaltung so gar nicht angewiesen ist. Und bei der die Welt in Sachen Energie Schlange steht. Egal, ob Heini und Erna da jetzt zu Hause vom Fernseher sitzen oder nicht. Aber es hieß doch immer, der Sport dürfte nicht politisiert werden. Ja, schön wär's. Das wird aber schon seit der Olympia-Attentate von 1972 in München. Auch unser Sport, der Football, ist da keine Ausnahme. Sei es Abknien, bezahlte Militärpromotions oder Agent Orange. Aber mit Konsequenzen hat man das dann nicht so genau. Denn wenn das so wäre, dann würden wir da ja auch nicht nach Alternativen für das russische Gas anklopfen. Ich kann mit Monopoly Games wie WM oder Olympia nichts mehr anfangen und ich habe das früher wirklich viel geguckt. Ich bin aber genauso inkonsequent mit meiner Leidenschaft für NFL und NCAA, denn die haben ja nun selbst wahrhaftig auch genug Probleme und Problemchen. Wenn auch, soweit ich weiß, weniger mit Korruption. Und nun? Zeiten sind ja schon unerfreulich genug. Corona, Krieg, Inflation, Kansas is bowl eligible. Deshalb mal meine ganz persönliche Meinung, wie schon die ganze Zeit. Wenn ihr euch oder wenn ihr für euch entscheidet, dank der Sandförmchen-Competition, dem nicht immer rosaroten Alltag 90 Minuten entfliehen zu können, dann ist das so. Und umgekehrt ist das auch so, wenn ihr das nicht guckt. Besser, als sich mit Hilfe von, was weiß ich, Alkohol oder sonstigen Rauschmitteln temporär aus dem Funkkreis abzumelden. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, sagt das Phrasenschwein. Andere Leute quälen sich selbst und verfolgen Football aus Missouri. Es ist ja, wie es ist. Da muss man sich meiner Meinung nach nicht vor der Weltöffentlichkeit rechtfertigen. Die GEMA-Gebühren sind ja sowieso schon zwecks Übertragung aus Sandkornland investiert worden. An der Sandbox werden wir nicht viel ändern, fürchte ich. Aber denen, die da wirklich ein Zeichen setzen können, sollte man gepflegt vor Schienbein treten. Das ist dann deutlich unmittelbarer. Siehe Rewe gestern. Genau, damit meine ich das Kasper-Theater namens DFB. Aber was erwarte ich denn? Die haben ja die eigene Korruptionsnummer von 2006 schon nicht wirklich aufbereiten wollen. Ja, schöne Klammer. Ich habe mit dem Rant angefangen. Ich ende mit einem Rant. Denn mit diesem durchaus polemischen Waschsalonwort zum Sonntag beschließe ich die heutige Folge. Nur will ich dir sagen, das waren Sachen Rivalry Games, aber eine puschendünne Folge. Stimmt. Deswegen gibt's am Freitag auch Nachschnack. Und das funktioniert ganz prima unter Zuhilfenahme von bestimmten Pillen. Nämlich der Pille für den Mann. Sprich, es gibt ein gemeinsames Nordisch by Nature Special. Bis dahin, guten Appetit am Turkey Day und nicht beim NFL-Football verschlucken, ne? Wir hören uns am Freitag. Moin, moin.